Ja, herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen. Wusstest du, dass dein Leben ein Abenteuer ist? Mein Leben ist ein Abenteuer. Unser aller Leben ist ein von Gott ermöglichtes Abenteuer. Wir leben alle in der Gegenwart. Psalm 118 heißt es, dies ist der Tag, auch der heutige Sonntag, der 9.9. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns fröhlich sein, lasst uns freudig sein. Gott schenkt uns ein Zeitfenster, in dem wir jetzt in der Gegenwart gerade heute leben dürfen. Ein Abenteuer, das Gott uns bereitet mit jedem neuen Tag. Aber wir haben auch nicht nur eine Gegenwart, sondern wir haben auch eine Vergangenheit. Und bei dem einen noch nicht so ausgeprägt, weil er noch jung ist, bei dem anderen schon mehr, schon viele Jahre, weil er älter geworden ist. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan, hier in dem vergangenen Leben, das wir bisher leben durften. Aber vielleicht auch manches, was schwer ist und was uns einfach auch so dunkel vorkommt oder wie ein Bruch vorkommt und was ein Stück hineinwirkt auch in die Gegenwart. Aber Gott hat auch weitere Tage hier auf dieser Erde für uns. Morgen, übermorgen, den nächsten Monat, die nächsten Jahre. Gott schenkt uns Tag für Tag die Möglichkeiten zu leben und ein Abenteuer miteinander und des Lebens neu zu genießen. Und wenn diese irdischen Tage vorbei sind, dann haben wir Kinder Gottes. Offenbarung macht es uns deutlich am Ende. Dann haben wir ein Leben vor uns in Fülle, in absoluter Gottesnähe. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod mehr. Ihr Lieben, ihr werdet einen wunderbaren Auferstehungsleib haben, mit dem ihr unter einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde leben werdet. Es wird euch rundum gut gehen. Ihr werdet seelisch erfüllt sein. Ihr werdet körperlich euch wunderbar fühlen, mit Energie ohnegleichen. Und wir werden im Kopf alles noch wissen, was zu dem Leben wichtig ist und was man braucht, um auf der neuen Erde und in Gottes unmittelbarer Nähe zu leben. Ja, das Leben, dein Leben, mein Leben und vor allen Dingen das Leben als Kind Gottes ist ein Abenteuer, das Gott uns ermöglicht. Und auch unser Gemeindeleben, wenn ich das noch kurz sagen darf. Auch unser Gemeindeleben ist ein Abenteuer Gottes. Wir leben hier jetzt heute in der Gegenwart mit den Sehnsüchten, mit den Fragen, mit den Hoffnungen, mit all dem, was an unser Christsein verbunden ist. Und wir leben hier in unserer Gemeinde mit einer Vergangenheit, mit einer 30-jährigen Vergangenheit, mit viel, 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 wirklich viel Segen Gottes. Er hat uns wirklich viel, viel Gutes getan in diesen vergangenen Jahren. Aber es gab auch Brüche. Und wer dabei war, der weiß, es gab Brüche. Einbrüche, Umbrüche, Zerbrüche, Abbrüche. Brüche, die auch ein Stück weit sich noch hineinwirken in unsere Gegenwart. Und wo wir dabei sind und der Herr sagt, ich will die Gemeinde neu aufbauen und ich möchte die zerbrochenen Herzen sind, die möchte ich neu heilen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder Fröhlichkeit bekommt als Kinder Gottes im Leben mit mir durch euren Glauben. Aber jetzt möchte ich uns heute Morgen fragen, wie ist denn das mit unserer Zukunft? Ja, wir haben Zukunft als Gemeinde und du hast auch als Mensch Zukunft. Aber wir wissen nicht, wie lange diese irdischen Tage sind als Mensch. Aber Gott wird uns tragen. Aber Herr, du bist das Haupt und auch der Hirte unserer Gemeinde. Wohin soll die Reise gehen? Wie siehst du die Zukunft unserer Gemeinde? Was hast du für Vorstellungen von unserem Gemeindeleben in den nächsten Jahren? Ich glaube, spannende Fragen, oder? Und darauf möchte ich heute Morgen ein klein wenig mit uns einen Fokus legen. Worauf sollten wir grundsätzlich achten, wenn wir an die Zukunft denken, die Gott für uns bereithält? Worauf solltest du in deinem Leben achten, wenn es darum geht, über die Zukunft nachzudenken deines Lebens, die Gott für dich vorbereitet? Worauf sollten wir als Gemeinde miteinander achten? Und deshalb das Thema heute Morgen, vorwärts in die Zukunft, ihr habt es hier gleich mit dem ersten Bild, vorwärts in die Zukunft, die Gott vorbereitet. Und wir wollen uns leiten lassen von einem kleinen Verslein aus dem Epheserbrief, Epheser 2, Vers 10. Ihr könnt ihn hier vorne mitlesen, da schreibt Paulus, denn wir sind sein Werk, also Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Einer meiner Lieblingsverse. Nicht von Anfang an meines Christseins, aber im Laufe meines Christseins ist das einer wirklich meiner liebsten Verse geworden. Und ich hoffe, dass das heute, wenn ich mich mit diesem Vers beschäftigen darf und euch weitergeben darf, ein Stück weit rüberkommt. Und wisst ihr, ich hatte einen Wunsch in der Vorbereitung für diesen Sonntag, und das war so mein Gebet, dass uns Gott neu ins Staunen führt anhand dieses Bibelwortes, was er bereits in deinem und in meinem Leben getan hat. Und dass er auch an die Zukunft denkt und da sich investiert, jetzt schon investiert und etwas vorbereiten möchte. Und dass er uns auch über Staunen heute Morgen hinausführt, dass wir neu bereit sind, vorwärts zu gehen in die Zukunft, die Gott uns bereitet. Warum? Denn wir sind sein Werk, schreibt Paulus, geschaffen in Christus Jesus. Ja, zu was? Zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, dass wir drin wandeln sollen. Dieses Bibelwort kann, und ich hoffe, schafft es heute Morgen mit Gottes Geist, große Freude auszulösen. Ich möchte es euch mal mit hineinnehmen. Ich denke, es ist eine dreifache Freude beim nächsten Bild. Es gibt etwas, woran wir uns ganz neu freuen dürfen, nämlich an dieser Aussage, an dieser geistigen Realität, wir sind Gottes Werk. Und dann gibt es etwas, warum wir uns freuen dürfen. Weil wir in Christus geschaffen sind, etwas tun zu dürfen, was die Welt verändern kann, was deine Umgebung verändern kann, was unser Gemeindeleben verändern kann. Und wir dürfen uns worauf? Auf etwas freuen, nämlich auf die guten Werke, die Gott vorbereitet, nicht wir, die Gott vorbereitet. Und wir sollen dann darin leben und den Segen mitnehmen oder den Segen daraus erlebbar machen füreinander. Also lasst uns einmal tiefer einsteigen und wir fangen mit dem ersten Impuls an. Woran können wir uns freuen, wenn Paulus schreibt, denn wir sind Gottes Werk? Ich möchte uns vier Werke vorstellen, die Gott in deinem Leben schon getan hat oder tun will. Das erste Werk hat er auf jeden Fall schon getan. Ihr könnt es mit dem nächsten Bild sagen. Wenn Paulus schreibt, wir sind sein Werk, dann denkt er bestimmt auch daran, ja, dass wir Gottes Schöpfungswerk sind. Ich danke dir dafür, betet David, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Eine kurze Frage dazu. Wem verdankst du letztlich dein Leben? Ich würde sagen, halt, die Antwort ist doch klar. Aber ist es wirklich so klar? Ich war vor Jahren auf einem Geburtstag von einem 80-jährigen Mann. Er hat eingeladen, den Geburtstag zu feiern. Und er hat eine kleine Rede gehalten und hat in dieser Rede gesagt, ich danke meinen Eltern, die natürlich schon verstorben waren, er war 80. Ich danke meinen Eltern, denen ich das Leben verdanke. Und ich dachte, eine schöne Geste postum, so an seine Eltern zu danken. Und wahrscheinlich verbindet er damit viel Gutes und viel Schönes. Aber verdankt er wirklich letztlich seinen Eltern sein Leben? Gott ist doch der, der uns geschaffen hat. Gott, wir sind doch Gottes Geschöpfe. Ihm verdanke ich doch letztlich eigentlich mein Leben. Und jetzt sagt David, das erkennt meine Seele. Und da bleibe ich auch immer wieder ein bisschen hängen. Ich erkenne so vieles im Kopf, aber ich frage mich, was ist mit meiner Seele? Warum ist sie so oft ausgedürstet? Warum ist sie so oft leer, so nicht so richtig gefüllt, so geistig voller Freude? Bei David erkennt es seine Seele. Das ist der Mittelpunkt des Lebens, der Mittelpunkt der eigenen Person, die Seele. Also nicht nur vom Kopf her, ja klar. Nein, von der Seele her erfüllt zu sein. Herr, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Und damit hattest du eine Idee, mit dem, wie du mich geschaffen hast. David kann sich von Herzen darüber freuen. Ich wünsche uns, dass wir es auch wieder neu können. Kommen wir zum zweiten Werk Gottes von diesen vieren. Wir sind sein Werk, Erlösungswerk. Das spricht Paulus ganz direkt an im Vorfeld unseres Predigttextes. Genau unmittelbar davor. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Ich möchte wieder mit einer kleinen Frage einsteigen. Wem verdankst du es, dass du ein Kind Gottes geworden bist? Als ich mit 21 Jahren zum Glauben an Jesus Christus kam, da habe ich ein ganz bewusstes Ja gesagt, weil ich eine Zeit der Wirren und der Unsicherheit und des nicht recht wollen und wissens und nicht wollen und können hinter mir hatte. Und dieses Ja war für mich so groß, so stark und es hat mir so geholfen, dass ich jetzt dieses Ja zu Jesus Christus, zu seinem Leben mit ihm gefunden hatte. Aber wisst ihr was, jetzt bin ich schon so lange im Glauben und merke, dass dieses Jahr gar nicht so groß und so stark ist. Viel größer ist das Jahr Gottes, das Jahr Jesus zu mir. Und das spiegelt sich auch in diesem Vers wieder, nicht wahr? Lass uns ganz kurz hineingucken. Jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus findet, erfährt, wie Gott an ihm mächtig handelt. Und das haben wir nicht mal verdient. Ihr Lieben, das haben wir nicht verdient. Denn durch Gottes Gnade, Gnade ist die unverdiente Zuwendung. Wir haben es nicht verdient, ihr Lieben. Wir meinen, wir hätten es verdient, aber wir haben es nicht verdient, dass Gott sich uns zuwendet. Seine Heiligkeit ist so groß, er ist so rein, dass wir vor ihm mit nichts bestehen können. Mit gar nichts. Wir haben es nicht verdient. Aber die Gnade ist so groß, dass Gott sich uns zuwendet. In Jesus Christus. Und dann kommt erst aufgrund des Glaubens. Da kommt dann mein Ja hinein. Obwohl dieses Ja muss auch letztendlich von Gott gewirkt werden, von seinem Geist. Der Herr tat der Lydia das Herz auf, dass ich verstand, was der Paulus gepredigt hat. Ihr Lieben, mein, wo ich dachte, so starkes Ja damals, das ist auch schon von Gott gewirkt. Das wäre ohne das Wirken Gottes gar nicht möglich gewesen. Und deshalb kann Paulus sagen, dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk, es ist Gottes Gabe und nicht euer Werk. Dass ihr ein Kind Gottes seid, ist ein machtvolles Wirken Gottes. Du bist sein Erlösungswerk. Und Paulus bringt es hier so auf den Punkt und ist davon so angetan und erfüllt, dass er das so kompakt und zugespitzt formuliert, mit spitzer Feder, wie es, glaube ich, nur er tun kann an dieser Stelle. Aber dann gibt es noch ein drittes Werk Gottes in deinem Leben. Ja, damit gibt sich Gott noch nicht zufrieden, dass er dich geschaffen hat und dann erlöst hat, zum Kind Gottes gemacht hat, sondern das dritte Werk, ich nenne es mal das Heiligungswerk. Schaut mal, was Paulus im 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm, also Jesus, immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Immer mehr, immer ähnlicher. Und jetzt kommt es, diese Umgestaltung, dieser Prozess, der bei dir und bei mir läuft als Kind Gottes, das ist das Werk des Herrn, es ist das Werk seines Geistes. Wer verändert dich also ins Positive? Wer schafft es, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst? Wer tut das, dass du die Charakterzüge Jesu Christi in dir sich immer mehr ausformen? Paulus sagt, es sind zwei Personen. Der Herr, Jesus Christus, und der Heilige Geist. Es ist das Werk des Herrn und das Werk des Geistes. Und schon im Thessalonischer Brief hat Paulus geschrieben, eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist, der euch Jesus immer ähnlicher werden lässt. Der Geist, der in dir lebt, arbeitet, dass du Jesus ähnlicher wirst. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Du bist ein einzigartiges Schöpfungswerk Gottes. Das ist abgeschlossen, sonst wärst du nicht hier. Nicht? Du bist geboren, bist auf dieser Erde, das Schöpfungswerk Gottes ist abgeschlossen. Du bist, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, bist du im Erlösungswerk Gottes drin. Und das ist abgeschlossen. Durch deine Wiedergeburt, durch deine geistliche Wiedergeburt, dadurch, dass du ein Kind Gottes geworden bist. Aber das Heiligungswerk, das setzt sich fort. Tag für Tag, Stunde um Stunde, Jahr um Jahr. Erstaunlich, oder? Was Gott alles tut, sei es durch Jesus Christus als Vater oder als Heiliger Geist, um dein Leben sinnvoll zu machen, erlösungsfähig zu machen und dich in deinem Leben neu umzuformen, sodass es dir und den anderen mit dir gut geht oder besser geht. Erstaunlich, oder? Was Gott alles am Werken ist, in uns und an uns. Und dann kommt jetzt noch zum Schluss das Vollendungswerk. Wir sind sein Vollendungswerk. Ja, liebe Freunde, so schreibt es der Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Ich finde es so tröstlich, dass Johannes nicht schreibt, wir werden es einmal sein. Oder wenn alles gut läuft, werden wir dahin kommen, dass wir Gottes Kinder werden. Nein, er sagt, wir sind es. Wir sind es bereits. Das ist aber erst der Anfang. Und jetzt wird es nochmal spannend. Das ist erst der Anfang, Kind Gottes geworden zu sein. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Also was das alles beinhaltet, ein Kind Gottes zu sein, das ist uns gar nicht so offenbart. Das werden wir nie so richtig erfassen können oder bis in aller Tiefe ausloten können, weil es uns verhüllt ist. Aber eins dürfen wir wissen, wenn Jesus kommt, werden wir ihm gleich sein. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erschrecke erstmal bei dem Gedanken, Jesus gleich zu sein. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn möglich sein? Ist eine schillernde Aussage. Jetzt haben wir nicht die Zeit, darüber näher nachzudenken. Wir wollen ja noch weiterkommen. Aber zwei Dinge möchte ich schon kurz sagen. Wir werden die Charakterzüge Jesu Christi haben. Ihr werdet mich viel freundlicher erleben in der Ewigkeit als jetzt. Viel geduldiger werde ich mit euch umgehen als jetzt. Ihr werdet viel selbstbeherrscher mir gegenüber reagieren, wenn ich mal aus der Haut fahren tue ich ja auch nicht mehr in der Ewigkeit. Aber ihr werdet viel selbstbeherrscher miteinander umgehen. Wir werden viel mehr Liebe ausstrahlen, die Wesenszüge Jesu Christi leben. Und das andere, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir werden einen wunderbaren Auferstehungsleib haben, mit dem wir leben werden auf einer neuen Erde unter einem neuen Himmel. Jesus gleich sein. Und dieser Auferstehungsleib, der ist ja schon wundersam. Damit konnte Jesus auf dieser Erde schon Dinge tun, die er vorher mit seinem irdischen ersten Leib nicht tun konnte. Lest mal in den Evangelien. Also das wird eine wundersame, wunderbare Sache werden, in den Charakterzügen und in dem Auferstehungsleib Jesu Christi leben zu dürfen. Und Paulus schreibt in Philippern, und damit möchte ich es abrunden, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk, Matthias, zeig mal das nächste, wo wir nochmal alle vier Werke haben, der sein gutes Werk, und das ist wahrlich ein Meisterwerk, nämlich das Schöpfungswerk, Erlösungswerk, das Heiligungswerk und das Vollendungswerk. Ich bin gewiss, sagt Paulus, ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei dir angefangen hat, auch vollenden wird. Philipper 1, Vers 6. Dessen dürfen wir gewiss sein. Woran dürfen wir uns also als Kinder Gottes freuen? Wir dürfen uns daran freuen, dass Gott ständig an uns arbeitet. Und dass er zu unserem Besten, zu unserem Guten an uns arbeitet. Er wollte dich auf dieser Erde haben, deshalb hat er dich geschaffen. Er wollte dich als Kind Gottes haben und wollte dein Vater im Himmel werden. Deshalb hat er dich in Jesus erlöst. Er will dich umgestalten unter den Dingen, denen du leidest und wo du anderen nicht gut tust, in das Wesen Jesu Christi. Und er wird alle Sorge dafür tragen, dass wir in der Ewigkeit bei ihm ankommen und ein erfülltes, wunderbares Leben haben werden. Woran dürfen wir uns freuen? An so wunderbaren Dingen. Wir sind Meisterwerke Gottes. Ergreift uns das noch? Aber die große Frage ist mit dem nächsten Bild, wozu? Herr, wozu dieser ganze Aufwand mit uns? Warum bemühst du dich so sehr um mich, um dich, um uns? Wozu dieser ganze Aufwand, den du da betreibst? Worum geht es dir eigentlich? Und es ist so schön, dass unser Predigttext uns den Aufschluss gibt. Aus Epheser 2, Vers 10, im nächsten Vers habt das Versteil. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Dazu dieses Meisterwerk, dieses Meisterwirken Gottes. Weil wir in Christus geschaffen sind zu guten Werken. Und das macht uns deutlich, warum wir uns freuen dürfen. Vielleicht müssen wir das einmal uns neu sagen lassen an dieser Stelle. Neu nachdenken. Es ist also so, aus Gottes Sicht, ich bin geschaffen. Ich bin erlöst, Gott arbeitet durch den Heiligen Geist an mir. Okay, und er wird mich ihn einmal vollenden. Aber er tut das alles, damit ich etwas durch gute Werke auf dieser Erde für ihn tun kann. Mal neu darüber nachdenken. Okay, ich bin Gottes Schöpfungswerk, das heißt, ich habe Schöpfungsgaben. Ich habe von Gott Dinge in die Wiege gelegt bekommen, die ich gut kann. Damit kann ich gute Werke tun. Ja, Gott hat mich erlöst in Jesus Christus, ich bin sein Kind geworden. Und dann sagt mir die Bibel zu, dass ich Geistesgaben bekomme. Und mit diesen Geistesgaben, wenn die sich entwickeln, wenn ich die lebe, kann ich damit gute Werke tun für den Herrn, in dieser Welt, in der Gemeinde, unter den Menschen, die mir wertvoll und wichtig sind. Und wenn der Heilige Geist in mir lebt und an mir arbeitet, die Charakterzüge Jesu auszuarbeiten, dann werde ich doch gute Werke im Laufe der Jahre immer besser tun können. Weil ich sie immer mehr im Geiste Jesu, weil ich sie immer mehr in der Kraft Gottes und in dem Bilde Jesu tun kann. Spannende Geschichte, oder? Gute Werke tun. Und beim Vollendungswerk, das möchte ich euch noch ganz kurz aufzeigen. Ich hatte vor Jahren eine Beerdigung in Mannheim. Und dann bin ich durch das Hauptportal auf diesen Friedhof gelaufen. Über dem Hauptportal war ein Bibelvers eingraviert in diese Steinplatte. Und zwar Offenbarung 14, Vers 13. Ich möchte es euch vorlesen. Da heißt es, ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten. Welche Toten? Die Toten, die in dem Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Die guten Werke, die wir in der Kraft Jesu und aus der Kindschaftsverhältnis zu Gott tun, die werden uns über den Tod hinaus nachfolgen. Merkt ihr, wie wichtig Gott ist, dass wir gute Werke vollbringen? Aber jetzt müssen wir eins natürlich hinzusagen, weil mit diesen guten Werken verdienst du dir nicht den Himmel. Aber ich hoffe, dass uns das allen klar ist. Wir sind in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen. Das heißt, in der Lebensbeziehung zu ihm, erst dann können gute Werke entstehen aus meinem Leben. Aus der Kraft, aus der Nähe zu ihm, aus der Lebensgemeinschaft mit ihm. Und wenn uns das neu begeistert, dann schleicht sich vielleicht eine wichtige Frage an. Was heißt es dann konkret, gute Werke? Und wann ist eigentlich ein Werk gut? Wann ist ein Werk gut? Es wird so viel von guten Werken gesprochen. Wann ist es gut? Ich bin so froh, dass der Predigttext uns hier nochmal eine Antwort gibt. Und damit auch ein Stück weit in deine persönliche Zukunft weist und auch in unsere Zukunft als Gemeinde weist. Wir sind Christi Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, und jetzt kommt es, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt erstmal ganz grundsätzlich gesagt, ein Werk ist dann gut, wenn es von Gott vorbereitet ist, nicht von mir. Und wisst ihr, ich war schon einige Jahre Pastor, als ich erst kapiert habe, was das eigentlich bedeutet für meinen Dienst, für mein Christsein. Vereinfacht gesagt, war ich früher so unterwegs, mir fallen gute Dinge ein und ich denke, das werden gute Werke sein. Und dann setze ich mich hin und sage, ach Herr, segne das. Ist doch sicherlich in deinem Willen. Ist doch gut, was ich mir überlegt habe, was ich mir ausgedacht habe. Warum ist dann so manches einfach schiefgegangen? Heute weiß ich es, weil ich einen total verkehrten Ansatz hatte. Es geht nicht darum, dass ich mir überlege, was sind gute Werke für andere Menschen oder für die Gemeinde, sondern ich muss mir überlegen, Herr, was sind gute Werke, die du vorbereitest. Das heißt, ich muss erstmal auf Entdeckungsreise gehen. Ich kann nicht einfach nur sagen, Herr, das will ich so machen und bitte deinen Segen dazu, sondern ich muss auf Entdeckungsreise gehen. Ich muss erstmal mich vor Gott öffnen. Ich muss ihn erstmal fragen. Ich muss erstmal Zeit haben für ihn. Und ihn bitten, lass mich die guten Werke erkennen, die du für mein Leben vorbereitest. Das ist ein totaler, ganz anderer Ansatz. Und das fasziniert mich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Wisst ihr warum? Weil wenn wir dann diese guten Werke erkennen, dann darin zu wandeln, dann wissen wir genau, dann wird der Segen Gottes laufen. Warum? Weil Gott das Werk vorbereitet hat für dich. Dann wird der Segen Gottes laufen. Gar keine Frage. Und jetzt ist dann nur die große Frage an dieser Stelle, wie erkenne ich, wie entdecke ich ein gutes Werk, das Gott vorbereitet hat, in deinem Leben und in meinem Leben. Ich möchte mal nochmal hier mit der Flipchart am Ende arbeiten. Wie gesagt, wir sind in der Gegenwart. Wir haben eine erfüllte Gegenwart. Ich möchte mal gerne das, oder schreib es hier oben hin. Wir haben eine erfüllte Gegenwart, wo wir Gott wirklich sehr dankbar sein können. Nicht nur, dass er uns einen heutigen Tag schenkt, sondern auch, dass wir in seiner Gegenwart leben dürfen, in seiner Kraft leben dürfen. Dass diese Weisda-Stücke Gottes in unserem Leben schon abgeschlossen sind oder der Geist Gottes immer noch dran ist. Wir haben eine erfüllte Gegenwart. Und ich hoffe, und lasst uns daran arbeiten, oder sei es bei dir in deinem persönlichen Leben oder auch bei uns im Gemeindeleben, dass wir eine befriedete Vergangenheit bekommen. Gott möchte deine Vergangenheit befrieden. Er möchte da hinein, wo die Brüche sind, die Abbrüche sind, die Umbrüche, die Einbrüche sind. Er möchte deine Vergangenheit befrieden. Bin ich in meinem Herzen, hier in der Gegenwart, bin ich bereit, dass Gott da hinein darf? Das kann keiner für den anderen tun. Das kann ich für euch erbeten, das könnt ihr für mich erbeten. Aber mehr können wir nicht tun. Es muss jeder selber wissen, ob er diese Schlösser da wegsprengt und sagt, Herr, ich gebe dir eine neue Chance. Und ich möchte mein Leben, das ich gelebt habe, befrieden. Und das Dritte, das wäre eben das mit der Zukunft. Da geht es um das Entdecken oder dann auch um das Gestalten. Und worauf kommt es darauf an? Ich möchte euch zwei grundsätzliche Dinge nennen. Sind schon ein bisschen angeklungen. Das eine ist das Hören auf Gott. Herr, ich möchte hören, ich möchte erkennen, was du als gute Werk in meinem Leben vorbereitet hast. Darin liegt Segen und diesen Segen möchte ich haben. Und du verheißt es, dass du gute Werke vorbereitest. Nimm das mal an. Und dann mach dich auf diese Entdeckungsreise. Aber das fängt damit an, dass ich mir wieder Zeit nehme, auf Gott zu hören. Dass wir uns als Gemeinde Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Miteinander drüber reden, nachdenken. Was könnte das sein, was Gott vorbereitet? Und dann das Handeln. Nicht beim Hören bleiben, sondern auch ins Handeln kommen. Und ich möchte abschließen mit einer kleinen Geschichte. Ich habe sie gefunden bei Alex Kühner in einem seiner Bücher. Das Buch heißt Überlebensgeschichten, ja. Und da berichtet er von drei Leuten, die auf einer Wanderung waren am Wattenmeer und sind bei Ebbe hinausgelaufen. Und dann hat sie dichter Nebel umfallen. Und ich muss das so ein bisschen ablesen, damit ich das auch richtig gut erzählen kann. Das klappt frei nicht so ganz. Also dann umfällt sie dichter Nebel und dann fassen sich die drei an der Hand und rennen zum Ufer. Und dann merken sie aber in dem dichten Nebel, sie wissen gar nicht, ob sie jetzt eigentlich zum Ufer laufen oder nicht. Also die Verwirrung ist einfach da, die Unsicherheit. So kommen sie nicht weiter, zumal das Wasser kommt natürlich, die Flut steigt langsam. Was tun? Und dann hat einer, der etwas erfahrener war, der hatte die Idee und sagt, lasst uns erstmal stille werden. Und ich kann mir vorstellen, das erfordert Mut, oder? Wenn man in einer Situation ist, wo so vieles auf einem einströmt, man gar nicht weiß, wie bedrohlich, wie gefährlich oder was macht das alles mit mir, dann mal zu sagen, jetzt ziehe ich mich da mal raus und werde stille. Aber im Grunde genau darum geht's. Stille werden, auf Gott hören. Die drei haben auf die Natur gehört, wenn ich das so richtig verstanden habe. Nämlich hat mit seinem Finger tastend und mit den Ohren horchend, hat er versucht zu prüfen, in welche Richtung das Wasser läuft. Denn in diese Richtung, wo das Wasser läuft, geht's zum Ufer. Und nachdem er gesagt hat, wir müssen in diese Richtung laufen, sind sie ein Stück weit gerannt und dann haben sie wieder gehorcht. Und er hat wieder geprüft, wo läuft das Wasser hin? Es läuft doch zum Ufer, wenn es zur Flut kommt. Und so haben sie durch Stille sein und dann immer wieder Handeln das Ufer erreicht. Und jetzt möchte ich uns fragen, was hat sie weitergebracht? Was hat sie wirklich weitergebracht? Nicht nur das Hören und nicht nur das sinnlose Handeln, sondern genau diese Kombination hat sie weitergebracht. Hören und Handeln. Und ich glaube, das bringt auch dich weiter in deinem persönlichen Christsein. Das kann uns als Gemeinde weiterbringen, indem wir immer wieder zyklenartig sagen, jetzt wollen wir mal innehalten, auf Gott hören. Und dann das, was wir gehört haben, Mut finden zu handeln und dann wieder hören und dann wieder handeln. Ich glaube, so kann es gelingen, dass dein Abenteuer, was die Zukunft anbelangt, ein tolles Abenteuer mit Gott bleibt. Und ich glaube, so kann es auch uns als Gemeinde gelingen, grundsätzlich. Weil darauf kommt es an, wenn es um die Zukunft geht. Dann bleibt auch unser Gemeindeleben ein von Gott ermöglichtes, spannendes Abenteuer. Mit einem letzten Bild möchte ich euch nochmal alles zusammenfassend sagen. Ich darf euch Musiker schon mal nach vorne bitten. Vorwärts in die Zukunft, die Gott vorbereitet. Lasst es mal nochmal, wir werden jetzt gleich Instrumentalstück hören, lasst es einfach nochmal auf euch wirken. Betet mit Gott über das, was euch der Geist Gottes heute Morgen wichtig gemacht hat, im Herzen, im Kopf angesprochen hat. Worauf kommt es an, wenn du an deine Zukunft als Kind Gottes denkst oder wenn wir an die Zukunft unserer Gemeinde denken? Erstmal, wir haben großen Grund, uns zu freuen, woran wir uns freuen dürfen. Du bist sein Werk, Schöpfungswerk, Erlösungswerk, Heiligungswerk und er wird auch das vollenden. Du darfst dich deshalb freuen, weil du geschaffen bist in Christus zu guten Werken. Gott hat für dich nur eine Aufgabe in unserer Gemeinde und auch in deinem Umfeld, in dem du lebst, in deiner Familie. Und er möchte was vorbereiten und er ist schon vielleicht dabei. Nämlich gute Werke, in denen so viel Segenspotenzial steckt. Für dich, für die Menschen, mit denen du dann zu tun hast. Für die Gemeinde, für die Geschwisterschar hier in unserer Gemeinde. Ich glaube, spannend, oder? Lass uns auf Gott hören und dann mit ihm handeln. Gott segne sein Wort an euch heute Morgen. Nehmt einige Momente der Stille während der Musik und dann werden wir es nur mit einem Gebet abrunden. Dankeschön.